Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Frank Lechtenberg, mir zugeschaltet Carsten Barnbeck, wie immer. Wir haben die Folge 28 des Fidelity-Podcasts und wir haben das Magazin Nummer 87. Irgendwie hätten wir mal das so angleichen können von den Zahlen, finde ich. Weil das ist immer so, ne, das sind krumme Zahlen gegeneinander irgendwie. Also, naja, macht glaube ich nichts, weil es sind ja Sachen, die parallel existieren und existieren können, aber trotzdem eine Verbindung haben. Und die Verbindung liegt ja immer darin, dass wir zu Beginn unseres Podcasts darüber sprechen, was wir denn uns angehört haben in den vergangenen Wochen und Monaten und was es dann eben ins Heft auch reingeschafft hat, weil nicht alles, was auf dem Markt ist, kommt natürlich ins Heft. Da gibt es eine redaktionelle Vorauswahl und dieses Mal gefällt mir persönlich, übrigens muss ich sagen, das Cover gut. Ich bin natürlich voreingenommen, weil ich bei der Fidelity bin, aber das gefällt mir richtig gut.
Ja, haben wir unseren Grafiker auch schon reichlich für gelobt, wobei man sagen muss, dass der Lautsprecher, der abgebildet ist auf dem Titel, kommen wir gleich noch zu, eigentlich ist der gemacht und designt worden, um auf Titeln zu sein. Weil das ist wirklich ein Lautsprecher, der sich als Designobjekt versteht. Und bei dem gutes Aussehen maßgebliches Entwicklungsziel war, der Klang steht dahinter aber nicht zurück. Ich glaube, das ist knaudelig formuliert, aber genauso hat der Hersteller das im Sinn gehabt. Können wir eigentlich direkt mit anfangen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, fangen wir damit an. Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben ja ein paar Schallwandler mit drin, vom Lautsprecher bis hin zu guten Kopfhörern. Und ja, lege ich mal los.
Das ist nämlich tatsächlich hier in meinem Ablaufplan ist das Lautsprecher Nummer 3 und jetzt bin ich ganz verwirrt, dass ich nach unten springen muss.
Ja, wir haben tatsächlich einen Ablaufplan, manchmal glaubt man es nicht.
Den Titel ziert die Chroma Atelier Mimi. Mimi, das ist tatsächlich mein neuer Lautsprecher-Lieblingsname. Und das ist ein Hersteller aus Spanien, der sehr nah, also zumindest nach eigenem Bekunden, sehr nah an der in der Fertigungsortschaft verankerten Gitarrentradition verankert ist. Und die betrachten ihre Lautsprecher als Musikinstrument.
Okay.
Beziehungsweise haben eine große Nähe zu Musikinstrumenten und haben damit so, ich nenne das mal einen Orientierungspunkt, von dem die ausgehen. Und tatsächlich kann man das dem Lautsprecher im Charakter anmerken, dass er auf maximale Musikalität gezüchtet ist und dazu bewusst. Das ist übrigens, wir werden all das, was ich jetzt sage, gleich nochmal bei einem anderen Produkt wiederholen. Weil die reduzieren sich bewusst auf zwei Wege,
wählen
die absolut optimalen Treiber, reduzieren die Frequenzweichen und dazu gehört eben auch die Bauform, weil der Lautsprecher auf seinem zugehörigen, aber nicht mitgelieferten Fuß, den muss man sich noch dazu organisieren, wie so ein Trapez nach hinten geneigt ist. Und das ist natürlich eine erste Timing-Korrektur, das kennt man ja, ist ein ziemlich bekanntes Konzept, dass der Hochtöner einfach hinter den Bass zurückgesetzt wird, räumlich. Und dann hat man schon wieder zwei Bauteile auf der Frequenzweiche gespart. Und das hört man dem Lautsprecher an, weil er klingt ab der ersten Sekunde, egal wie er im Raum steht, sehr, sehr gefällig und vor allem auf den Punkt. Das hat uns der Autor, ich keine Ahnung, 130 Mal betont, wie unglaublich musikalisch.
Du kriegst dann immer von uns Autoren, kriegst dann immer so eine WhatsApp oder sowas zwischen, ja, aber das Ding ist hervorragend, das musst du selber, ja.
Ja, das habe ich ja, ich glaube, das hatten wir bei vorausgegangenen Podcasts schon einige Male erwähnt, das ist so the way of pain. Wenn man den Autoren ein Produkt vorschlägt, heißt es erst, ja, puh, muss mal sehen, ach, sowas habe ich ja schon mal gemacht und überhaupt, und ja, keine Ahnung, ob ich da zu Hause bin, wir wollten eigentlich Eis essen gehen. Und dann kommt als nächstes so Panik über E-Mail in aller Regel. Wie soll ich denn das die Treppe hochkriegen?
Ja,
ich glaube, da gehörst du ja auch dazu.
Habe ich auch schon mal geschrieben, ja, genau.
Und dann kommt erstmal zwei Tage nichts und dann geht so langsam, aber sicher das Lobgehudel los. So von wegen, meine Güte, wow, oh, jetzt, wo ich mich ein bisschen intensiver. Das ist auch so ein Ding, wo ich gerade intensiv sage, unterbreche ich mich selbst und sage, das ist so ein Punkt. Also wenn ich selbst mir Sachen mit nach Hause nehme, nach den Tests, wir haben ja das große Glück, also ich habe das große Glück, da wir ja auch Fotos machen, läuft am Ende vieles von den Testgeräten in die Redaktion rein. Wir haben die dann oft auch noch ein paar Wochen rumstehen, bevor sie zurückgehen zum Hersteller. Und dann hat man die Gelegenheit, gerade so CD-Spieler, kleinere Geräte, aber auch mal eine kleine Box, nimmt man sich da mal mit nach Hause. Man sagt, ja, wozu ist man denn Chefredakteur? Und dann stehen die Sachen aber bei mir. Und ich habe ganz viele Dinge, muss ich offen zugeben, nehme ich dann wieder mit in die Redaktion und habe sie nie wirklich in der Anlage angeschlossen gehabt. Mhm. Weil man guckt dann hinter die Kette, sieht, es ist alles verkabelt und vernabelt. Ach, da müsste ich jetzt das Rack wieder abrücken. Und das ist natürlich für die Autoren eine ganz andere Geschichte. Wenn ich ein Gerät kriege, das ich testen muss, dann schließe ich das selbstverständlich in der Kette an und beschäftige mich auf eine ganz andere Art und Weise damit. Und das merkt man dann auch oft an den Eindrücken und den Impressionen, die Autoren davon haben.
Tatsächlich ist es so, wenn ich ein Gerät bekomme, schließe ich das relativ zügig an, weil es kann immer mal sein, dass irgendwie beim Transport was passiert ist. Und dann will ich natürlich relativ schnell mit dem Vertrieb, mit dem Hersteller in Kontakt treten, um sowas auflösen zu können und auch vor Redaktionsschluss dann quasi einen Ersatz zu bekommen beispielsweise. Das kann passieren, deswegen bin ich relativ zügig dabei, wenn die Geräte dann kommen, die in die Anlage einzubauen, anzuschließen. Und es gibt ja doch einige Geräte, die es auch ganz gerne haben, wenn sie erstmal vor dem eigentlichen Test ein paar Stündchen gelaufen sind.
Also das höre ich sehr, sehr gern. Nein, ich muss das ausdifferenzieren. Bei meinen eigenen Testgeräten ist es natürlich genauso. Also wenn wir, ich teste ja viel im Verlag, weil wir den Hörraum zur Verfügung haben. Und wenn die Geräte kommen, dann sind die innerhalb von wenigen Minuten im Hörraum und laufen. Genau aus dem Grund, die müssen sich einspielen, die wollen einen Funktionscheck haben. Wir haben schon häufig Netzwerkspieler gehabt und so, die sich bei uns, wir haben ein relativ spezielles Netzwerk, muss man dazu sagen. Das ist der einzige Fallstrick im Hörraum, weil wir wir sind eine relativ kompakte Firma. Also wir haben jetzt keine zwei separaten Hausnetzwerke, sondern da gibt's ein Netzwerk. Und das ist natürlich wegen der ganzen Computer, unserer Buchhaltung, DSGVO und solchen Geschichten. Da sind ja die ganzen Abonnentendaten und sowas mit dem Netzwerk. Ist das hochgesichert? Und da kommen viele UPnP, ich verbinde mich mal eben via WLAN selbst mit dem Netzwerk, Protokolle überhaupt nicht gut mit klar, sondern die Geräte, alle Geräte, die bei uns ins Firmennetzwerk wollen, müssen eingeladen werden gewissermaßen, verbinden sich und dann sieht man auf einem Hauptrechner, da ist was Neues, klick, jetzt bist du drin. Und da haben wir oft Schwierigkeiten, weswegen ich allein die Netzwerktests, die mache ich immer zu Hause. Haben zum Beispiel in dieser Ausgabe einen großen Streamer getestet, der hier 4 Wochen bei mir daheim lief, weil das im Firmennetzwerk nicht so richtig funktioniert. Jetzt sind wir aber ein bisschen von dem Lautsprecher.
Ja, wir waren eigentlich beim Lautsprecher. Genau. Wir wollten zu einem zweiten Lautsprecher, der ebenfalls auch konsequent zwei Wege hat und von einem Hersteller stammt, der mir im Vorfeld unserer Berichterstattung noch nicht so viel gesagt hat. Die Firma heißt Harsch.
Genau. Ich weiß immer nicht, wie man das richtig aussprechen soll, weil ein Z mit im Spiel ist. Also Harsch.
Ja.
Und ja, der verfolgt tatsächlich, ohne dass sie sich kennen, ohne dass sie Kontaktpunkte haben, exakt die gleichen Grundideen wie Chroma Atelier, dass der einfach sagt, keep it simple. Also ich will maximale Musikalität aus meinen Boxen haben. Ich möchte, dass die Dinger ein Timing zum Niederknien haben. Das bedeutet, zwei Wege sind für ihn eigentlich das absolute Maximum. Auch bei den größeren. Es gibt Standboxen von Harsch, die sind ebenfalls mit 2,5 Wegen dann. Das ist schon ein Kompromiss. Ja. Weil er sagt, na gut, die sind groß, die haben das Volumen, da kann man auch mal mit einem halben Weg unterstützen. Aber im Grunde genommen sind die extrem simpel gehalten. Und bei beiden Marken gilt auch, wir machen keinen übermäßigen Schnickschnack. Die Bassreflexöffnung bei Harsch ist zum Beispiel im Boden untergebracht, so dass die keine Wirkung auf die Rückwand hat oder sagen wir mal die Aufstellung etwas erleichtert. Und wenn jetzt zum Beispiel im Frequenzgang mir irgendwas nicht gefällt, der Lautsprecher ein bisschen durch seine Schnelligkeit ein bisschen zu schrill klingt oder mir ein bisschen an Bass fehlt, das kann man dann über das Hin- und Herrücken im Raum lösen. Also das sind richtig so beides Boxen, mit denen man rumspielen und ausprobieren kann, die aufgrund ihres guten Timings und der tollen Musikalität aber auch auf dem Sideboard gut funktionieren. Muss man übrigens dazu sagen, das ist eine ganz tolle Konstruktion. Das wirkt im ersten Moment wie ein reiner Design-Gag. Der Harzschuhfuß ist, wenn man den von vorne anschaut, ist das so eine Pyramide, also so ein Dreieck, das wegläuft nach rechts und links. Und das hat auch mit der akustischen Verteilung der Signale im Raum zu tun, weil der Lautsprecher strahlt ja auf den Hörplatz, auf die Rückwand dahinter, dann kommen die Reflexionen zurück und der Fuß selbst diffusiert die Reflexionen dann so seitlich vom Hörplatz weg. Ja, klingt jetzt ein bisschen knaulig formuliert, aber das macht wirklich Sinn. Also das ist ein toll konstruierter Fuß, der dann eben auch noch eine Aussparung hat, sodass die Bassreflexöffnung nach unten durchatmen kann. Ist auch hier nicht im Lieferumfang der Fuß, aber ein sehr, 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 sehr sinnvolles Zubehör.
Wir sind ja auch schon auch premiumpreislich unterwegs, sieht man aber auch direkt, also Leute, die uns hören, wissen, was jetzt ein Akkuton-Treiber zum Beispiel ist und wie der aussieht und was der wohl kostet. Die sind da drin verbaut und ein Beryllium-Hochtöner ist auch noch mit drin. Also das heißt auch feinste Zutaten und ich fand auf den Fotos die Gehäusequalität und die Lackierung, die Oberfläche auch ziemlich beeindruckend.
Sehr, sehr schön verarbeitet, ja. Also wir sind jetzt immer noch bei der Hartsch. Obwohl, das gilt eigentlich für beide Lautsprecher. also die Hartsch ist, die ist sehr, sehr schön verarbeitet. So schön sogar, dass man sich da an der Verarbeitung ziemlich ergötzen kann. Wobei der Fokus hier ein anderer ist als bei der Chroma Atelier, denn die ist eigentlich bewusst, also die soll sich toll in den Hörraum integrieren, macht das aber auf die genau andere Art und Weise. Es gibt ja da im Grunde genommen diese zwei goldenen Wege. Entweder ich mache ein Designobjekt, das dann oft was Polarisierendes hat. Aber ich finde, bei der Mimi geht das auf.
Definitiv.
Und bei der Hartsch ist es eben so, dass es im Grunde genommen eine ganz klassische Box ist. Es ist einfach ein Kasten, der schwarz lackiert ist, schön glänzt und im besten Fall, wenn er gut aufgestellt ist, so ein bisschen im Raum untergeht. Und der hat auch, also neben dem schwarzen Modell, das wir im Test haben, gibt es die auch in Schneeweiß. Da habe ich früher immer, das ist für mich früher immer so eine Unfarbe gewesen. Ich dachte immer, wer um Himmels Willen stellt sich weiße Lautsprecher in die Bude? Aber seit ich selbst weiße, also ich habe ja selbst
weiße Boxen. Du hast weiße, Boxen, genau. Ja, ja, deswegen
muss ich lachen. Weil die einfach, die sind weg. Man sieht sie natürlich, aber man nimmt sie nicht so wahr wie schwarze oder holzfarbene Boxen.
Ich hatte auch schon weiße tatsächlich, ja.
Das ist ganz oft, dass bei mir Besuch kommt und die registrieren erst nach 5 Minuten, dass da riesige, also sind ja alles andere als klein, dass da relativ große Lautsprecher im Raum stehen, weil man es vorher für keine Ahnung, die Leute halten das für alles Mögliche, aber eben nicht für Hi-Fi-Accessoires.
Wir haben noch einen Lautsprecher, der aber mehr Kiste ist, beziehungsweise klassisches Retro-Design, möchte ich mal sagen. Den habe ich auch beim Kollegen mitgehört. Hat die super Produktbezeichnung. Ich habe gerade das Heft nochmal aufgeschlagen, um das nachzulesen, weil das kann ich mir einfach nicht merken. Das ist logischerweise die C7ES3XD2.
Und wir haben bestimmt noch ein paar Buchstaben vergessen.
Es ist ein neuer Habes. Und dieser Zwei-Wege-Lautsprecher, der durchaus eher von der voluminöseren Art ist, also gar nicht so klein, aber immer noch ein Regallautsprecher, der hat mich durchaus beim Kollegen in der Anlage beeindruckt. Der fährt auch große Standlautsprecher in seinem Setup. Und im Bereich der Abbildung der tieferen Frequenzen stand die Habes dem echt nur, also minimal etwas nach. Und nach 2, 3 Tracks hast du es sowieso nicht mehr gemerkt, dass da unten vielleicht das allerletzte bisschen fährt. Aber die geht echt gut runter.
Ja.
Dabei macht sie nicht. Gut, Habeth hat ja auch Studiogene ein Stück weit, nicht diesen schönen Oberbass, den ja auch ein paar Konzepte im Zwei-Wege-Bereich ganz gerne machen, um eben gefallen zu können. Die Habeth gefällt, weil sie insgesamt nicht aufdringlich ist, aber unglaublich schnell, wie ich finde. Und weil sie, ja, also britische Lautsprecher, ne? Also gerade unsere Generation, ich glaube, wir sind damit irgendwie groß geworden. Man hat sich immer die Nase an den Schaufenstern der Händler platt gedrückt, wenn irgendwie ein Spendor, Habeth, you name it, da gestanden hat. Und irgendwie waren die immer so ein bisschen out of reach. Und wenn man jetzt heutzutage die Preise sich anguckt, ist so eine Habeth made in UK auch schon wieder bezahlbar.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist in einem Preisbereich, ja, das ist für eine Kiste aus Holz sicherlich erstmal ein Wort. Aber Habeth, und das finde ich ganz cool an dieser aktuellen Reihe, da ist ja noch Alan Shaw mit dabei. Der hat das Unternehmen irgendwie seit den 80ern unter seinen Fittichen. Und der hat eben geguckt, was nämlich für ein Membranmaterial. Das dynamische Prinzip ist alt, ne? Die Membranmaterialien, naja, in der Regel bedient man sich aus dem, was da ist, aber die haben gesagt, nö, wir wollen es besser und haben dann wirklich selbst Hand angelegt und geguckt, was ist jetzt wirklich das Material exklusiv für unsere aktuellen XD-Treiber. Genau. Also für diese Treiber, die neuen Treiber. Und ja, das merkt man irgendwie. Also es ist eigenständig, der sieht zwar zurückhaltend aus, aber ist unglaublich groß im Klang. Und du kannst hervorragend in diesen Raum reinhören, wenn die Aufnahme das hergibt.
Ja, ja, das sind Lautsprecher, wo ich immer denke, das ist wirklich so ein Produkt, wo man sich fragt, wie viel braucht man eigentlich? Also das ist ja wirklich die klassische Kiste und wir haben die auch schon offen gehabt. Also jetzt nicht die 7er, die war ja, wie gesagt, beim Kollegen weit weg. Wir haben auch schon andere Modelle offen gehabt und das sind ja wirklich pure Gehäuse.
Ja.
Im Inneren ist irgendwo eine winzig kleine Frequenz oder überraschend kleine Frequenzweiche. Und die machen das waschecht noch so, wie man 1972 Boxen gebastelt hat. Da ist dann irgendwie so Dämmwolle oder sowas. Ja. Einfach so ein Streifen, der reingelegt wird. Der ist nicht mal an der Wand verklebt oder so, sondern die liegt da irgendwie drin. Und das sind Lautsprecher, die guckt man sich von vorn an, von oben, von unten und von hinten und fragt sich, wie kann das funktionieren? Aber es ist genau das. Die haben einfach jedes, also die halten auch, ja, wie soll man sagen, die Zahl der Parameter halten die klein und beschäftigen sich dann mit jeder einzelnen Variable eben 3, 4, 5 Mal. Alan Shaw übrigens ganz lustig hat mir auf der High-End, der letzten High-End in München, also vergangenes Jahr, hat er mir erzählt, dass er überhaupt keine Musik mag. Also er ist gar kein großer Musikliebhaber.
Okay.
Und kann dieses Ganze, wenn Audiophile ankommen und ihn bitten, nochmal irgendeine andere Aufnahme zu spielen, meint er, dann schwitzt er immer innerlich, weil er dann gucken wir, ach du liebe Güte, hoffentlich habe ich genug Musik eingepackt. Überlässt das deshalb auch ganz gerne immer den Vertrieben, die Vorführerei. Und er meinte, er hat früher, als die Enkelkinder und so noch klein waren in den 90ern, der hat so eine Werkstatt und ein Entwicklungsbüro, wo er an den Lautsprechern tüftelt, das oben so eine Galerie hat. Da hat er immer seinen Enkeln gesagt, ja, geh doch mal da hoch und sing dem Opa was vor, so ungefähr.
Ja.
Oder auch als die eigenen Kinder noch klein waren. Und dann hat er später die Lautsprecher hingestellt und hat das verglichen. Hat das aufgenommen und solche Geschichten. Will sagen, er hat sich auf menschliche Stimmen fokussiert, die er extrem gut kennt. Und dann natürlich Parameter wie das Timing und so im Blick behalten und kommt zu unglaublich tollen Ergebnissen damit, weil das ist wirklich ein Lautsprecher, der, wie du schon gesagt hast, einfach eine wundervolle Musikalität macht und eine Tonalität besitzt. Das ist nämlich so ein Problem. Man sucht ja immer wieder nach, also am Ende läuft es ja immer auf ordentlich Bass und hohe Auflösung hinaus. Und ich bin ja jetzt ein schmerzenleidender Alternative-Rock-Hörer, der zwei Drittel seiner Lieblingsmusik überhaupt nicht hören kann auf solchen Lautsprechern. Ich erwische mich dann immer dabei, dass ich tagelang Musik höre, die ich eigentlich gar nicht wirklich, also nicht mag, ist das falsche Wort, aber wo ich sagen würde, was mache ich hier eigentlich? Das höre ich doch überhaupt nicht. Das sind so Diskrepanzen und dann kommt die Harbeth ins Spiel und auf einmal passt es. Da merkt man, an der funktioniert irgendwie jeder Verstärker auf Anhieb. Das ist nämlich auch so ein Punkt, die hat einfach Wirkungsgrad. Es ist vollkommen egal, welchen Verstärker du anschließt. Der Lautstärkeregler macht den Sound sozusagen oder die Emotion. Also von daher ist es wirklich ein pralles Paket. Das ein kleiner Fauxpas im Magazin, wir haben in der Bildunterschrift stehen, die Füße seien inklusive, das stimmt nicht. Das werden wir korrigieren, wenn der Artikel ins Netz kommt. Ich habe leider den Preis für die Ständer jetzt nicht im Kopf, aber die gehen extra. Ja Gott.
Ja gut, aber das ist ja branchenüblich. Also wir haben es ja gerade bei den anderen beiden Modellen auch schon gehabt. Das kommt so nicht mehr dazu. Wir haben auch kleinere Schallwandler mit dabei. Wir haben zwei in etwa preislich ähnliche Kopfhörer mit komplett unterschiedlichen Konzepten drin.
Ja.
Wir haben einmal den T60 RPM K2 AI, auch wieder so eine Mörder-Bezeichnung, finde ich, von Fostex aus Japan. Und wir haben, vielen Dank, Löwe, wir haben den Löwe Leo. So, das kann man sich merken. Das ist mal ein Name, der ist eindeutig und der kann eben modernes Convenience hören, aber eben auf einem Niveau, wo ich sagen möchte, tja, mehr braucht es dann tatsächlich nicht.
Nee.
Und das ist ja inzwischen, sagen wir, sprechen von etwas über vierstellig. Also es ist vierstellig im unteren Bereich, so 1.500 Euro in die Ecke.
Ja.
Das ist ja, heutzutage ist das ja Kopfhörer Mittelklasse, ne? Also muss man leider sagen.
Ja, also wenn man nach den Sternen greift. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, wir reden ja oft über die Preise. Mhm. Und oh Gott, was kostet das jetzt wieder? Aber das sind natürlich auch dann wirklich, haben wir auch schon tausendmal gesagt, das sind Extremistenprodukte. Viele der Hersteller haben ja selber günstigere Alternativen im Sortiment. Und ja. Bei dem Löwe ist das eben so, das ist ein Kopfhörer, die haben ihren Erstling in den Markt geworfen und sich dabei ganz, ganz genau überlegt, wer sind wir eigentlich? Wo müssen wir hin? Schreibe ich im Text auch ein bisschen, also ich habe den selber getestet, dass es gar nicht mehr so leicht ist, im Kopfhörersegment, das wirklich abgefrühstückt ist von A bis Z und darüber hinaus, eine Lücke zu finden. Und dann haben die einfach gesagt, lass uns doch irgendwie im Mid-Price-Segment, also so um 1299 Euro kostet der, glaube ich, laut Liste, lasst uns doch versuchen, einen Kopfhörer zu machen, der A, exzellent klingt, B, löwemäßig geil aussieht. Ich finde, das ist am gelungensten.
Ja.
Und dann C eben auch noch, im Grunde genommen alle Features bietet, die man sich heute von einem Kopfhörer wünschen kann. Gleichzeitig aber den Eindruck vermittelt, dass nicht eins davon einfach mitgeschleift, so ein MeToo-Ding ist. Und diese Mischung aus diesen drei Parametern oder drei Vorgaben ist denen unglaublich gut gelungen, weil es ist ein schöner Kopfhörer, der super bequem auf dem Kopf sitzt und gleichzeitig unglaublich viel kann von der Geräuschunterdrückung über, also so eine Mimi, kennt man vielleicht lustigerweise genau wie der Lautsprecher Mimi, Gehörkorrektur. Also wenn man eine leichte Gehörbeinträchtigung hat, kann man gegenhalten. Da gibt es ein Testprogramm, mit dem sich das ermitteln lässt. Und so Sachen sind da an Bord. 1000 Equalizer, die man programmieren kann. Und das Schöne ist, all das gibt es. Es muss einen aber nicht interessieren, solange man es nicht nutzt. Weil das wird über eine App eingestellt. Dann sind die Programme im Kopfhörer aktiviert und wenn man das in der App nicht einstellt, dann taucht es nirgends auf. Man kann dann zum Beispiel, wenn man diese Mimi-Funktion jetzt hat, es gibt am rechten Ohr gibt es einen Ein-Ausschalter und am linken Ohr ist noch eine belegbare Taste. Kann man jetzt zum Beispiel Gespräche annehmen oder beenden, wenn das Telefon klingelt. Und man kann aber auch zum Beispiel, wenn das Telefon nicht aktiv ist, liegt da eine andere Funktion drauf, kann man diese Mimi-Korrektur an- und ausschalten. Und das ist alles sehr, sehr schön. Also die Benutzerführung ist exzellent gelöst, weil diese beiden Tasten, die es gibt, sich mit frei definierbaren Funktionen belegen lassen, die immer statisch bleiben. Also wenn das Telefon klingelt, kann ich mit der einen immer annehmen und ablehnen und so weiter oder auflegen. Und mit der anderen Taste kann ich den jederzeit an- und ausmachen, aber die Funktionen, die ich mir draufgelegt habe, sind darüber hinaus immer verfügbar. Und ich habe auch die Möglichkeit, mir so Widgets fürs Smartphone, jeder, der ein Apple iPhone hat oder ein Android-Phone, weiß, was Widgets sind. Das sind so kleine Schnellzugriff-Geschichten, die man sich mittlerweile auf die Startseiten legen kann. Da kann ich mir dann auch eine bestimmte Funktion so zurechtlegen, dass sie verfügbar ist, ohne dass ich jedes Mal die App starten muss. Cool gelöst. Und das Geilste daran, der hat einen saftig steilen Verstärker an Bord, der im Rahmen der gesetzlichen Grenzen, es gibt ja so Pegelbegrenzungen für Kopfhörer, einen wundervollen Sound macht. Und ich habe aber in der App selbst gibt es einen sogenannten Performance Mode. Auch der macht den Kopfhörer nicht so laut, also er wird ein bisschen lauter. Nicht so laut, dass es schädlich ist, aber man hat das Gefühl, jetzt hat er Schmackes. Und der Performance-Mode riegelt eine ganze Menge von den DSP-Möglichkeiten, die es intern gibt, ab, sodass man einfach merkt, er spielt jetzt tatsächlich auch ein bisschen audiophiler und stressfreier, ist, glaube ich, das Wort der Stunde. Und das ist eine sehr, sehr interessante Option, eigentlich frage ich mich, warum das nicht jeder Kopfhörer hat, dass der Verstärker dann einfach direkt die Membranen bedient, die hier sehr, sehr gut abgestimmt sind. Das ist auch so ein Punkt, ist einfach eine Breitbandmembran drin, die hervorragend auf den Kopfhörer abgestimmt wurde. Und deshalb ist auch so, was die Frequenzanpassung angeht, kein Pinöpis. Das ist einfach ein einzelner Treiber.
Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass wir in der aktuellen Fidelity 87 den mal aufgemacht haben. Also, dass man mal wirklich reingucken kann in so einen, modernen Hightech-Kopfhörer, wo eben nicht nur passive Treiber drin sind, die auch super spannend sind, wie ich finde, aber eben, wo man auch sieht, das Ganze, was du jetzt gerade an Feature-Reichtum, an Leistung, an Verstärkerleistung auch beschrieben hast, wie komprimiert das in dem restlichen Platz im Gehäuse untergebracht ist und wie hochwertig das dann trotzdem auch gemacht ist. Also das finde ich irgendwie, dieses Bild von dem offenen Leo, finde ich, das gefällt mir richtig gut. Und da kann man mal so ein bisschen eintauchen in das, was man da wirklich auf dem Kopf gerade hat und was eben den Sound macht. Was ich vom Konzept her auch konsequent finde, es gibt ein Kabel, aber das ist, glaube ich, alles dann USB-mäßig. Das heißt, der Verstärker vom Löwe bleibt immer an, weil du hast ja sonst schon mal Bluetooth-Kopfhörer, die dementsprechend nochmal einen Passivmodus haben, wo du mit dem Standardkabel reingehst und die dann von dem Kopfhörerverstärker getrieben werden. Dieser hier ist immer gekoppelt, glaube ich, mit dem internen Verstärker, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube, das ist aufbaubedingt, weil einfach der Verstärker fest im Signalweg sitzt, lässt er sich nicht umgehen. Es gibt Kopfhörer, bei denen ist das so, dass man einen Aktivkopfhörer mit Bluetooth-Eingang hat und den auch, teilweise kann man die ja auch als USB-DAC nutzen für einen Rechner, einfach einstöpseln und dann kommt der Sound direkt über den Kopfhörer. Und man kann das aber auch umgehen, sodass er als Passivkopfhörer an Kopfhörerverstärkern funktioniert. Und das ist hier eben nicht so. Mhm. Ich habe ein Kabel dabei, mit dem ich auch in 3,5 Millimeter Mini-Klinken gehen kann. Und die Signale werden aber im Eingang digitalisiert und laufen über den Kopfhörerverstärker. Ja. Das ist, ja Gott, das ist halt die Lösung an der Stelle. Tatsächlich, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, zeigt dieses offene Gehäuse auch, warum so wenige Hersteller Kopfhörer dieser Bauart in dieser Qualität angehen, weil das ist schon wirklich Hightech. Ich glaube auch nicht, dass Löwe das, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube auch nicht, dass Löwe das Know-how für so einen super Kopfhörer einfach aus der Luft geangelt hat. Ich nehme mal an, die haben sich da schon entsprechend Hilfe gesucht bei Firmen, die sich mit sowas auskennen. Was mich heute immer am meisten flasht, ist nicht nur, dass Verstärker und DA-Wandler und DSPs und sowas in diesen winzig kleinen, man muss sich vorstellen, die Membran nimmt ja irgendwie 85% des Gehäuseinneren ein und die restlichen 15%, da sitzt die gesamte Elektronik. Und dann sind, das sieht man auf dem Bild, sind so ein paar kleine orangefarbene Körperchen da drin. Und das sind die Akkus. Und mit diesen Akkus kommt das Ding. Also ich glaube, wenn man es vom Pegel nicht übertreibt, die DSP-Funktionen einigermaßen reduziert und im Performance-Mode auslässt, dann kommt er auf bis zu 60 Laufstunden.
Reicht.
Das ist auch noch so ein Aspekt. wo ich immer denke, wie zum Geier kann das funktionieren mit diesen kleinen Akkus? Aber ja, geht heute.
Akkus brauchen wir für den, du hast es gerade im Nebensatz angesprochen, passiven Kopfhörer, den ich testen durfte, nicht. Preislich liegen wir in etwa vergleichbar. Und der Hersteller Fostex aus Japan, der baut schon etwas länger Kopfhörer als Löwe, nämlich über 50 Jahre schon.
Ja.
Und die haben auch schon vor vielen Jahren, also vor 50 Jahren tatsächlich eine Technologie entwickelt, die hieß Regular Face. Und Regular Face, wenn du dich an den Namen, den ich schon mal kurz erwähnt habe, erinnerst, ist im Fostex Produktnamen mit drin, nämlich der TR60 RP, RP für Regular Face. Und das ist eine Technologie, wo auf einer sehr, sehr dünnen Membran Leiterbahnen aufgebracht werden nach einem bestimmten Muster. Das hat man über die Jahre immer wieder verfeinert. Und dann rundherum ist ein Magnetfeld oder sind die Magnete angebracht, die dann diese Membran, diese sehr leichte Membran zum Schwingen bringen. Also ein planarmagnetischer Kopfhörer oder orthodynamisch nennt sich das ja dann teilweise auch. Jetzt gibt es, und das hat mich so ein bisschen erstmal verwundert, den TR60 RP MK2 AI, den hatte ich. Und ohne AI gibt es den auch, kostet die Hälfte. Da habe ich gedacht, wo ist denn jetzt das Problem? Also der ohne AI wird in der chinesischen Fertigung von Fostex hergestellt, der mit AI in Japan. AI, wenn man das, ich kann es nicht japanisch aussprechen. Übersetzt als japanisches Wort ist das das Wort für Indigo. Also diese natürliche blaue Farbe. Und die Gehäuse dieses Kopfhörers, die Ohrmuscheln, sind aus Massivholz. Und dieses Massivholz ist per Hand in Japan in einer Manufaktur mit diesen Indigo, mit der Indigo-Farbe gefärbt worden in einem sehr langen handwerklichen Prozess. Gibt's auch tolle Bilder bei Fostex dazu, wie das gemacht wird. Dauert, kostet, bringt mir das klanglich was. Natürlich hat Fostex nicht nur das Äußere schön gemacht und wertvoll gemacht, sondern eben auch im Vergleich zu der fast ähnlich klingenden Variante eine andere Verkabelung, eine bessere Verkabelung genommen, hochwertige Ohrpolster, die auch ein anderes Dämpfungsverhalten nach außen hin haben. Und da kommt dann irgendwann der Preis zustande. Und ja, es ist ein bisschen exklusiver, weil made in Japan und handmade in Japan, das muss man dann auch bezahlen. So, wie klingt denn der jetzt überhaupt? Es ist einer der nicht so häufigen halboffenen Kopfhörer. Wenn du den in der Hand hast, siehst du die Kopfhöreröffnungen, die es eben dann auch gibt beim halboffenen Prinzip, nicht direkt. Die sind in etwa an der Anbringung des Kopfbügels untergebracht, optisch sehr, sehr schön, sehr stimmig. Ja, man hört ein bisschen außerhalb Musik, wenn man daneben sitzt, aber kaum. Also ich würde sagen, den könnte man im Zweifel auch, wenn man ihn denn von der Größe her mitnehmen möchte, auch auf Reisen mitnehmen und seinen Nebenmann nicht unbedingt damit stören. Was ich total toll fand, ist, dass dieser Kopfhörer sehr exakt studio-like arbeitet. Das habe ich bei Fostex auch nicht anders erwartet. Gleichzeitig hat er einen Bassbereich, der kraftvoll ist, ohne zu dröhnen, und der mir das Langhören total versüßt hat. Also es war immer angenehm, den zu hören, und ich habe auch tatsächlich mal bei mir im Studio benutzt und hat eine Abmischung darüber gemacht, die sehr gut geworden ist, muss ich sagen. Also ohne jetzt mich selber zu loben, aber es ist ja mein eigenes Ding gewesen. Also ich konnte es vergleichen, wie arbeite ich mit anderen Kopfhörern, wie arbeite ich mit den Monitorlautsprechern, wie arbeite ich mit dem Fostex. Mit dem konnte ich sowohl hervorragend abmischen, ohne Ermüdungserscheinungen, und gleichzeitig mit dem gleichen Kopfhörer mich dann nochmal aufs Sofa setzen, an meinen Kopfhörerverstärker anschließen und 2-3 Stunden weiterhören. Und wenn man eine Lesebrille, wie ich das manchmal mache, aufsetzt, war das mit diesen tollen Ohrpolstern in der AI-Version auch super machbar. Du siehst, ich war ein bisschen angefixt von diesem Kopfhörer.
Ja, habe ich schon mitbekommen.
Kann man vielleicht auch lesen, ja.
Ich habe tatsächlich gefiel mir, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn ja nicht mal in den Händen halten dürfen. Er ist ja direkt an dich gegangen vom Vertrieb, Wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und mir gefiel auf Anhieb der Studio-Look mit diesen 2 Klammerbügeln an der Seite, die sich so, ist da was zum Arretieren dran, oder schiebt man da einfach hoch und runter? Die sind arretiert, gell? Ja. Und das ist nämlich unglaublich cool, sich den Kopfhörer da so mit diesen Klammern einfach sehr unkompliziert bequem einstellen zu können, weil
absolut.
In aller Regel finde ich, es gibt ja die heutige Bauweise ist ja, dass man wie bei den kleinen Aktiven, die ich gerade auf dem Schädel habe, die Bügel so raus und reinschieben kann.
Ja, genau.
So im Grunde genommen die alte Sony Walkman Bauweise nur viel, viel besser ausgeführt heutzutage, und die sitzen mir in aller Regel ein bisschen zu fest auf dem Kopf. Also ich mag es eher, wenn der Kopfhörer nicht so fest an den Ohren anliegt. Ist bei dem ja auch ein Problem. Ist mir immer irgendwie, wenn der Podcast länger als 3,5 Stunden dauert, dann wird es immer sehr, sehr unangenehm auf den Ohren.
Ja, unser zum Glück nicht. aber also du kannst es wirklich an diesen Bügeln eben hoch und runter schieben. Und das Kopfband ist auch sehr, sehr angenehm zu tragen. Also da ist alles, der sieht ein bisschen retro aus. Am Anfang habe ich gedacht,
bisschen ist gut.
Ja, der hat halt auch wirklich die Anlehnung an den alten T50, also diesen uralten Fostex, der vor mehreren Jahrzehnten eben die Basis für dieses Regular Phase System, also den planarmagnetischen Antrieb bei Fostex, gelegt hat. Ja, der sieht halt auch tatsächlich so aus, aber die Verarbeitung, das ist echt Zucker. Also das macht Spaß, und selbst wenn man den Indigo-Ton nicht so mag, also wenn man auf Fotos vielleicht manchmal sagt, sieht mir ein bisschen so, weil es wird ja minimal grünlich durch das Auftragen auf das Massivholz. Wenn man das in der Hand hat, ne, das ist wie bei manchen Gitarren, wo man auf dem Foto denkt, ja gut, die Lackierung, also vielleicht noch eine andere. Und dann hast du die in der Hand und dann ist das so dreidimensional, dann spricht das mit dir. Und das ist bei dieser AI-Version von dem TR60 genau das Gleiche. Also den sollte man wirklich mal in der Hand gehabt haben. Und wer es dann gar nicht optisch haben will, es gibt ihn halt im Naturholz-Look. Das ist dann die ohne AI-Version. Die hat aber eben nicht ganz so gute Verkabelung und auch nicht so tolle Ohrpolster. die man aber, glaube ich, als Zubehör nachher noch bekommen kann.
Ich wollte gerade fragen, ob du jetzt von der Innenverkabelung sprichst. Ich weiß, bei den Fostex-Modellen, die schon seit Urzeiten, kann man die Strippen da ja tauschen.
Ja, genau. Ja, also beides. Die haben, also da ist die Innenverkabelung anders, aber auch die Zuleitung.
Ach so, okay. Ja, alles klar. Ja, man sieht das auch auf unseren Bildern. Der sieht aus, als wäre der mit so einem Perleffekt versehen. Das hätte der so einen, es gibt's ja bei verrückten Autos und so, das so ein Effektlack irgendwie.
Umweltfreundlich nachhaltig übrigens auch. Also in der Herstellung. Das ist wirklich ein Ding, wo, also den kann man, das ist jetzt wirklich abgedroschen klingt es, aber den kann man guten Gewissens aufsetzen. Wir haben natürlich auch Sachen, die sowas antreiben oder die Lautsprecher antreiben. Wir haben Verstärker und da ist mir aufgefallen, der neue D'Agostino Pendulum Integrated. Das ist ja schon mal ganz nett, dass es da eben was Neues von D'Agostino gibt. Auf den ersten Blick sieht er auch aus wie alle mit dem Bullauge drauf und so, aber das ist gar kein Bullauge.
Nee, haben die ein bisschen zurückgerudert, weil das Bullauge als, das ist ja ein relativ krasses Bauteil, dass sie sich von einem Speziallieferanten anliefern lassen. Das kostet die Hölle. Mhm. Und D'Agostino hat gesagt, wir sind bekannt für unsere, das sind Vollverstärker mit hochgekrempelten Ärmeln sozusagen. Wir haben immer Power und der Lautsprecher, der mit unseren Verstärkern nicht angetrieben werden kann, der muss noch erfunden werden. Was natürlich am Ende des Tages relativ hohe Preise bedingt. Und mit relativ hohe Preise meine ich verdammt hohe Preise. Und die wollten eben einen ihrer Verstärker auch, also einen Vollverstärker nach der gleichen Logik aufbauen, der aber, von dem man zumindest mal träumen kann, sagen wir es mal so, weil am Ende des Tages ist der Preis nach all den Dingen, die in den letzten 6 bis 12 Monaten passiert sind, ist er doch teurer geworden, als der Hersteller das erhofft hat. Kostet jetzt so im Bereich über 20 liegt er auf jeden Fall. Mhm. Und trotzdem ist es im Inneren ein echter Dan D'Agostino, der auch genau diese Klangtugenden, brachiale Dynamik und unheimliche Power transportiert, fast unabhängig vom Lautsprecher, nicht ganz so unabhängig wie die großen 400, 800, 1600 Watt Boliden, die teilweise im Sortiment haben.
Ja.
Und das geht natürlich mit kleineren Kompromissen einher, nämlich dass einmal dieses Bullauge nicht zu verbauen ist, was die aber super gelöst haben, weil das ist ein kreisrundes Display, hat der Verstärker, das optisch auf den ersten Blick genauso ausschaut, erst wenn man näher
rantritt. Deswegen sage ich, beim ersten Gucken habe ich gedacht,
absolut,
ist ein D'Agostino, sieht so aus und dann liest man aber, und wir zeigen es ja dann auch ein bisschen im Test, das ist ein Display.
Genau, und das gefiel mir vom Konzept eigentlich sogar unglaublich gut, weil eben die Bullaugen sind ja verheiratet mit dem VU-Meter und der Integrated, der kann dann natürlich noch viel mehr Dinge anzeigen, wie so im Standby ist da einfach ein Firmenlogo drauf zu sehen und so weiter und so fort. Mhm. Ups, jetzt habe ich gerade verraten, dass der Geschichtenaufmacher ist das Gerät im Standby-Modus. Aber es ist eigentlich ziemlich spannend gemacht und da gibt es an der Rückseite 2 Slots für so ein bisschen, also die Phono-Option ist ein bisschen hemdsärmelig gemacht. Das sind einfach 2 Bohrungen, wo dann noch eine zusätzliche Platine integriert wird. Da sieht man, der war ursprünglich wahrscheinlich mal Bestandteil des Konzepts, wurde dann aber rausgenommen, um ihn als Option anbieten zu können, damit der Verstärker im Grundpreis ein bisschen günstiger angeboten werden kann, der dann übrigens rein symmetrisch ausgeführt ist. Also es ist einer der wenigen Vollverstärker, die mir bekannt sind, die nur XLR-Ein- und Ausgänge haben. Mhm. Und dann gibt es eine Option für einen sehr, sehr guten DA-Wandler, der sich im Test auch bewährt hat, der irgendwie allein um die 3.000, 4.000 Euro kostet, aber als Option wirklich Sinn macht in so einem Verstärker, wenn man ihn denn braucht, weil da draußen ist. Ich finde das übrigens eine geile Kiste, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf, den DA-Wandler als Option anzubieten, weil das haben wir vor ein paar Jahren, haben wir das immer scherzhaft gesagt, wenn man sich heute eine Kiste Bier kaufen geht, dann kriegt man so als Werbegeschenk noch einen DA-Wandler oben drauf gelegt. Gab es ja mal irgendwann eine unfassbare Auswahl von kleinen, günstigen Ducks.
Ja.
Und ich glaube, das ist der DA-Wandler, ist eins der wenigen HiFi-Produkte, wo man von 39 Euro bis 39.000 Euro, ach, was rede ich?
Nein, da geht mehr.
390.000 Euro kannst du fließend durchskalieren. Da gibt's in jeder Preisklasse gibt's sehr, 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 sehr gute DACs, weil am Ende des Tages sind ja nur 3 oder 4 Chipsätze am Markt, die in allen Modellen verbaut sind. und dann eben nur entsprechend unterschiedliche Ausgangsstufen haben und so weiter und so fort. Von daher.
Ja, Ausnahmen gibt es natürlich auch davon, ne? Also Linn beispielsweise mit ihren proprietären Wandlern oder Cord mit den FPGAs. Also es gibt immer Ausnahmen, aber du hast recht, in der Regel steht da sowas wie AKM, ESS Sabre, also das sind so die Sachen, die der Burr Brown,
genau,
die da so drin sind.
Das ist das. Und deshalb, viele Leute haben einfach einen DAC zu Hause. Also warum muss der DA-Wandler meinen Traumvollverstärker 5.000 Euro teurer machen?
Ja.
das haben die eben so gelöst, dass der Verstärker Pure verkauft wird für einen verdaubaren Preis. Für ein Dan D'Agostino-Produkt ist ja. Er günstig. Punkt.
Nicht weiter drüber sprechen.
Nee, aber alles Weitere muss man selber wissen.
Genau. Was aber eigentlich im Trend der Zeit ist und was für so einen Hersteller wie D'Agostino eigentlich auch als Positivum spricht, ist, dass das mit dem Display natürlich auch inzwischen Stand der Dinge ist. Und das machen andere Hersteller natürlich auch. Und inzwischen zählt da auch die Produkte von Nubert dazu. Da haben wir auch was Neues drin. Eine 4-End-Kombi von Nubert tatsächlich. Also schon recht großes Besteck. Und ich glaube, im Zweifel kannst du damit auch was schweißen. Also da kommt richtig Ausgangsleistung hinten raus.
Allerdings.
dieses Konzept hat auch ein hinter einer schwarzen Platte quasi verborgenes Display, was dann da schön durchscheint. Und so, zumindest in dem, was wir im Heft hatten, silbernen Applikationen, die mich ein Stück weit auch an Designklassiker der 1980er Jahre erinnert. Also so eine Mischung aus neu, convenient, bedienbar, übersichtlich plus doch so einen wertigen Touch, dadurch, dass eben diese Metallapplikationen im vorderen Bereich der Nubert-Geräte da irgendwie dabei sind. Also zumindest mein optischer Eindruck. Was weißt du vom Klang?
Klang ist super. Also die Dinger sind klasse. Der große Vorteil von dem Endverstärker, also nein, ich fange vorne an. Wir haben mit Nubert gesprochen. Direkt auf der Messe habe ich vor 2,5 Monaten die neue Kombi gesehen. Ich muss zugeben, ich war wahrscheinlich der Einzige in der ganzen Branche, der im Vorfeld überhaupt nicht mitbekommen hat, dass die was Neues bringen, weil es gab wohl schon Pressemailings und alles und jeder kannte das Design und ich habe das auf der Messe zum ersten Mal gesehen. es werden auch noch weitere Modelle folgen. Also es gibt da noch einen Vollverstärker in der Optik, der wie der alte, wie hieß denn der? Irgendwas, Nubert Amp, ich weiß es nicht. Der ist kompakter, hat aber die gleiche Optik und das Display an Bord. Mhm. Haben wir gesagt, die 4-Endstufen-Kombi müssen wir testen. Was ist denn eigentlich neu daran, außer dem Aussehen? Ja, die Endstufe ist völlig neu entwickelt. Da hat Nubert vor, ist jetzt gute 10 Jahre her, da haben die Vorlage geliefert mit der mit dem Class D-Endverstärker, den die damals gebracht haben. Nu Power D hieß die. Und das Ding war nämlich ein Verstärker, der im Grunde genommen die Leistung der Steckdose einfach auf sein Class-D-Modul durchgereicht hat. Wir haben damals Messungen gemacht, noch im alten Verlag. Ich glaube, wir mussten bei 3,5 Kilowatt einfach abbrechen, weil die Lastwiderstände von unseren des Testequipments haben das nicht hergegeben. Es roch auf einmal sehr verkokelt im Raum. Aber die Endstufe, die stand einfach da und tat so, als wäre nichts. Und seitdem hat Nubert irgendwie Blut geleckt an der Leistung, weil es einfach eben auch Freiheit gibt, dass der Endverstärker jeden Lautsprecher dieses Planeten, selbst die äußersten Exoten, antreiben kann. Und das ist jetzt bei dem neuen Verstärker, das ist ein reiner Class AB Endverstärker, also Class D-Technik ist hier aus dem Spiel.
Okay.
Wer sich erinnert, es gab davor die Nu Power A, hieß die einfach A. Das war so ein relativ großer Klotz. Das ist im Grunde genommen der Vorgänger, wobei es technisch große Unterschiede gibt. Es ist nämlich eine Endstufe, die sich ein bisschen besser konfigurieren lässt als die Vorgänger, weil es gibt eine Monobrückenschaltung. Und dann habe ich ein Leistungsspektrum von Stereo um die 400 Watt irgendwas. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade nicht mal, ob das 8 oder 4 Ohm sind. Ich vermute mal, das ist der 4 Ohm Wert. Und im Monobrückenbetrieb sind bis zu 1200 Watt möglich. Also habe ich eine sehr leistungsfähige Stereo-Endstufe bis hin zu, oh Gott, ich kann es mir mit 2 monogebrückten Modellen richtig besorgen, ist mit dieser Endstufe alles abdeckbar. Das finde ich erstmal ein sehr, sehr offenes Konzept. Und die Nu Control X, Ich muss ganz kurz überlegen. Ja, sie heißt X2 natürlich. Es ist ja der Nachfolger. Die ist im Grunde genommen nach wie vor baugleich mit dem Vorgängermodell, weil die gesagt haben, mit dem neuen Endverstärker bringen wir diese neue Designlinie. Da muss natürlich der New Control X, der extrem potente Vorverstärker, den wir haben, der digital mit Equalizern, mit, ach Gott, der kann alles. HD-Eingang ist an Bord. Das ist auch so ein Feature, wo ich immer sage, Gott, warum gibt's das nicht häufiger? Ich weiß, die Lizenzen kosten ordentlich Geld, aber HDMI ist doch heute einfach ein Standard. Das gehört eigentlich in jedes digitale Gerät mit rein. Nubert hat's an Bord. Da ist kaum was geändert. Musste natürlich für das neue Gehäuse, mussten kleinere Anpassungen vorgenommen werden. Aber die New Control X ist im Grunde genommen die alte geblieben. Wer sich mit Nuberts Historie so ein bisschen auskennt, dem ist auch klar, dass die New Control X, ich glaube, die ist erst anderthalb, zwei Jahre effektiv am Markt.
Okay.
Die ist noch gar nicht so alt. Und dann haben die einfach in die neue Designlinie übernommen. Und diese ganze Kette ist so ein bisschen, sagen wir mal, das ist das Thema der Zeit. Die Leute wollen einfach nicht mehr diesen HiFi-Altar zu Hause stehen, sondern es darf gerne eine einzelne Komponente sein, zur Not eben für Extremisten auch die Vorendstufen-Kombi, wie wir sie hier vor uns haben, aber die sollte doch möglichst alles abdecken. Und das ist Nubert eben sehr gut gelungen, weil diese Anlage von der vom TV hören, über HiFi, über Streaming, über alles, was mit DA-Wandler zu tun hat, wenn ich eine Playstation besitze, etc. pp., das kann alles daran. Also im Grunde genommen habe ich ein Mediencenter, das nur aus zwei Komponenten besteht, plus Lautsprecher rechts und links und was auch immer zuspielt. CD-Spieler kann man natürlich an einen der 5000 Eingänge, die dran sind, auch anschließen. Und weil irgendwie in dieses neue Bedürfnis, alles ein bisschen schlank und klein zu halten, gehört natürlich auch, dass man HiFi nicht mehr so sehen möchte, wie man das vor vielleicht 10, ganz bestimmt aber vor 30 Jahren noch hatte, dass man so einen schönen homogenen Turm da stehen hatte oder Komponenten, die wirklich als Komponenten auf dem Präsentierteller aufgestellt wurden. Und deshalb ist das Design eben wirklich so abgestimmt, dass die Komponenten dezenter aussehen. Was übrigens bei den Vorgängern, finde ich, auch schon hervorragend war, die einfach nur diese schwarzen Aluminiumfronten hatten. Und trotzdem haben die sich Gedanken gemacht, wie können wir diesen dezenten Auftritt so gestalten, dass die Geräte im Kopf bleiben? Und das, finde ich, ist ganz gut gelungen.
Also Designsprache und im Kopf bleiben, das kann Griffin auch schon ewig lange. Da haben wir auch eine Vorendkombi.
Ja.
In einer ganz anderen Gewichtsklasse, im wahrsten Wortsinn, sowohl was das reine Gewicht angeht, als auch den Preis. Das ist natürlich auch immer in so einem Testerleben und Testeralltag doch was ganz Besonderes, wenn man so eine Vorendkombi da stehen hat und die zum einen schleppen darf. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Endverstärker wiegt lässige 89 Kilo. Das ist mal eben nicht mit einem Arm gemacht.
Das war auch ein Spektakel. Darf ich verraten? Also ich war nicht dabei, aber ich habe im Lauf des Tages, als die Kombi bei dem Berliner Kollegen angeliefert wurde, habe ich viele Bilder gekriegt. Hat man auch, wer uns auf Instagram folgt, was natürlich alle tun.
Ja, natürlich.
Der hat die Bilder, der kennt die Bilder schon, weil haben wir reichlich veröffentlicht. Und tatsächlich ist die Anlieferung von so einer Grüfern-Geschichte ist speziell. Der Vertrieb hat tatsächlich alle Mittel und Werkzeuge zur Hand, die man braucht, um so eine Grüfern-Kombi auch in die dritte Etage zu bringen. Und wenn die dann einmal aus ihren Holzkisten, die werden so in großen Übersee-Holzkisten angeliefert, mit denen man die, glaube ich, auch auf den Mond fliegen könnte, die Geräte. Wenn das einmal ausgepackt ist, dann das ist schon, also das ist HiFi fürs MoMA, muss man sagen. Die Geräte haben eine Optik und eine Verarbeitung vor allem. Das ist wirklich alles an den Geräten ist so designt und so verarbeitet und so abgestimmt, dass man wirklich, man guckt sie an und kriegt ein Gespür für Heavy Duty. Also man weiß einfach, diese Endstufe wiegt 70 Kilo. Dieser Vorverstärker, naja, er ist ein bisschen leichter, aber hey, es ist ja noch ein externes Netzteil dabei.
Ja, natürlich.
Und das ist wirklich auf die 12 für knapp unter 100.000 Euro, um da mal eine Hausnummer zu nennen. Der geneigte Extremist, um bei dem schönen Begriff zu bleiben, würde sich natürlich zwei von den Monos hinstellen. Wir haben jetzt, Entschuldigung, zwei von den...
Noch, also ich zähle auch schon immer mit. Ich habe hier das Phrasenschwein
stehen. Ja, ganz genau. Wir haben, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier eine Brückenmöglichkeit haben, aber es gäbe auf jeden Fall die Option, statt der Stereo-Endstufe, die wir jetzt zum Test hatten, einfach um es schön schlank zu halten, könnte man sich natürlich die beiden Monos hinstellen. Und ich glaube, was Grüfern am besten beschreibt, ist eine Szene, die ich auf der High-End erlebt habe. Und zwar war das... andächtige Stille. Ich bin in den Grüffernraum gekommen in Wien und die Leute saßen da gebannt und haben auf genau diese Kombi geguckt. Also exakt das, was wir jetzt testen, stand in Wien. Und da herrschte, also der Vorführer war gerade verzweifelt dabei, in seinen Platten irgendwas zu finden. Ich habe keine Ahnung, hat irgendeine Schallplatte gesucht. Und alle saßen da und haben gebannt diese Kombi angeguckt und waren mucksmäuschen still und sind auch mal, wie ich, Leute nach vorn gegangen, haben mal Fotos von vorn und hinten gemacht. Also man merkt schon, das hat eine Ausstrahlung, eine Wirkung, die man nicht wirklich vielen HiFi-Komponenten zusprechen kann.
Das ist auch ein Altar.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen. Also wenn das da steht, das strahlt an sich was aus und alleine dieses Design, das konnten die ja schon immer, der Kühlkörper.
Ja.
Das ist ja auch schon ein Produktdesign, was eben eine ikonische Markensprache entwickelt hat, die wir auch alle schnell erkennen und sofort erkennen. Und auch wenn es manchmal also im Detail verschnörkelt wirkt, wenn die da steht, ist das ein kompaktes Gerät, was in sich geschlossen spielt und vor allen Dingen auch geschlossen aussieht. Immer wieder spannend. Ich bin auch eher ein Messehörer von Griffon und ich hatte auch schon mal das ein oder andere Gerät im Testraum. Zum Glück nicht diese schweren. sondern es war mal ein Digitalgerät von denen. Du hast gerade vom Mond gesprochen und das ist jetzt vielleicht ein etwas hinkender Übergang, aber wir haben noch ein verstärkendes Element im Magazin, wo ich denke, ja, ist das jetzt das Design, was ich gerne hätte, oder ist es doch eher Steuerzentrale einer Rakete? Ich spreche vom HiFi DSD Phantom. Das ist eine Kopfhörer Workstation. Das ist ein ganz anderes Konzept als jetzt nur ein reiner Kopfhörerverstärker. Und es sieht halt aus wie zwei nicht übereinander gehörende Geräte. Und es ist ein Gerät. Also wir haben eine schwarze Basis und wir haben einen silbernen Top, die beide unterschiedliche Ausmaße haben, was ich ein bisschen, also es, ja, sieht irgendwie vielleicht auch wie ein altes amerikanisches Auto von vorne aus. Aber die kann was. So, kommen wir jetzt mal darauf.
Ja, es ist tatsächlich, ist das Design hier ein zentrales Thema. Also ich muss zugeben, dass ich mich auch nicht, es hat was, aber ich kann mich nicht richtig damit anfreunden, weil das ist, also Kopfhörer-Workstation ist wirklich der Ausdruck, da sind alle Anschlüsse dran, die man braucht, um jeden Kopfhörer dieser Welt nicht nur anschließen zu können, sondern wir haben diesen IDSD Phantom auch schon einige Male als Problemlöser am Start gehabt, wenn wir Kopfhörer mit also Magnetostaten, Elektrostaten, Kopfhörer haben manchmal sehr, sehr seltsame Eingangswerte und dieser IDSD Phantom, der kriegt sie angetrieben. Der funktioniert immer. Mhm. Da gibt's dann irgendwie spezielle Einstellungen für so einen High-Gain-Modus, weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, wo man den einstellt. Weil das tatsächlich, wenn man sich die Vorderseite mit all diesen kleinen, da sind ja noch viele kleine Tasten, wenn man da mal hinschaut, mit so einem Upsampling auf, ich glaube, DSD 20 Zwieback macht der, das ist, das müsste irgendwas um, ich weiß da nicht mal die Megahertz-Zahlen. Was ist denn DSD 512? Bewegt sich ja bei 22, Zwieback Megahertz. Das bedeutet, da müssten wir im Bereich irgendwas um 80 Megahertz, macht ja die interne Datenverarbeitung. Das ist schon wirklich krank. Verzeihung, ich sage krank und meine das Gegenteil. Das ist schon wirklich...
Du meinst erstklassig.
Genau. Erstklassig gesund. Ja. Und also alles, fast alles an dem Gerät arbeitet in Wertbereichen, die weit außerhalb jeder Norm liegen und er hat eben Fähigkeiten, die so kein anderer besitzt, aber man muss dafür ein kleines Studium abschließen. Also das wäre, für dich als Professor vielleicht mal eine geile Aufgabe, den Studenten so als Abschlussaufgabe im Semester irgendwie kleine, programmiert mal ein Equalizer-Setting auf dem Ding.
Okay, als Aufgabe vielleicht, als End-User sehe ich die da nicht,
ja,
also rein preislich.
Das ist tatsächlich alles ein bisschen knifflig. Also man muss sich wirklich mit dem Ding auseinandersetzen. Und ich glaube, in diesem Kontext gehört auch das Design. Das Gerät sagt wirklich, stell mich zentral auf den Tisch, weil ich bin die Komponente, mit der du jetzt verdammt viel Zeit verbringen wirst, bis du mich beherrschst. Und wenn du das tust, dann...
Wandler ist ja mit drin. Ich glaube, sogar Streaming geht auch.
Streaming, ne? Ist an Bord, also, ja. Eigentlich ist das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben ihn hier aus purer Verlegenheit als Kopfhörerverstärker eingeordnet, weil das die primäre Aufgabe ist, also oder seine primärste Fähigkeit. Aber er kann 10 Milliarden andere Dinge. Im Grunde genommen ist es ein Vorverstärker, der DA-Wandler und Streaming an Bord hat, also eigentlich nicht viel anders vom Inhalt als der Nu Control X. Und ich habe aber eben diese unglaublich ausgeklügelte Kopfhörerphalanx, die untere Hälfte des Gehäuses, der schwarze Sockel, da sitzen die Kopfhörerverstärker drin. Und im Grunde genommen ist das nur ein Spacer, der Platz schaffen soll für all die Zutaten, die drinstecken. Weil ich meine, allein die beiden XLR-Kopfhörerausgänge brauchen an der Front ihren Platz. Dadurch ist das so ein bisschen, wer die IFI-Geräte kennt, das sind ja immer so schmale, silberne Flundern und er musste ein bisschen hochgesetzt werden, um all das unterzubringen.
Ja, also ne, es gibt Gründe fürs Design auf jeden Fall und am Ende des Tages entscheidet bei uns, glaube ich, auch immer der Klang. Und wenn das Ding ist und ich sitze da mit geschlossenen Augen, passt das zu 100% an der Stelle. Wir sind jetzt schon so an dem Übergang zu den Quellen und haben auch einen neuen alten Bekannten im Test drin, und zwar den Lumen X2. Lumen seit schon jetzt vielen Jahren, glaube ich, ein Standard im Bereich Streaming und auch DAC. Tolle Gehäuse, gute Bedienung und mit dem Klang, ja. Also die wissen, was sie tun und sind da auch, glaube ich, ziemlich selbstbewusst im Umgang mit sich selbst und ihrer Marke.
Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, also Selbstbewusstsein haben die, können die auch haben, weil das der Kern der Marke, also um da ein wenig auszuholen, normalerweise ist das in der HiFi-Branche ja so, dass wir begnadete Entwickler haben, die sich mit Ausgangsstufen, dem ganzen Analogteil sehr, sehr gut auskennen, dann über die letzten 20 Jahre Erfahrungen gewonnen haben im Digitalen. Da merkt man, dass da doch bei überraschend vielen Marken, bei denen man das nicht glauben würde, doch zu Standardsätzen gegriffen wird, was die DA-Wandler angeht. Und dann kommt eben der leidige Teil Software, der vielen Herstellern noch heute noch große, große Probleme bereitet, weil einfach Plug-in-Schnittstellen zusammengewürfelt werden müssen, um all die Funktionen, die ein Gerät haben muss, unter Dach und Fach zu bringen. Und da ist genau an diesem Punkt, genau an diesem allerletzten Punkt ist Lumen komplett anders, weil die Jungs kommen aus der SAT-Receiver-Programmierung und die haben einfach, ich glaube, die Hälfte des Teams sind Programmierer. Das heißt, die haben dieses OS, die Betriebssoftware für ihre Streamer hatten, die fertig noch, bevor der erste Prototyp auf dem Tisch stand. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, weil die Grundfunktion des Netzwerkspielers, nämlich das Netzwerkspielen, das lief bei denen rund, noch ehe die sich Gedanken machen mussten über Ausgangsstufen, über die DA-Wandler und so weiter und so fort. Und das ist bis heute eine Sache, die bei einem Lumen-Streamer, der pure Genuss ist, wenn ich den anschließe, Netzwerkkabel rein oder auch optisches Netzwerk, ist da der X1, der Vorgänger von unserem aktuellen Testkandidaten, war der allererste Streamer am Markt, der optisches Netzwerk am Buddy hatte, wollte ich gerade sagen,
Glasfaser
an Bord hatte. Ja. Und wer nicht weiß, was das ist eben so ein Netzwerkstandard, der im professionellen Bereich sehr viel eingesetzt wird, weil die optischen Signale sich einfach elektromagnetisch gegenseitig nicht beeinflussen können. Das heißt, wenn man an so einer Serverfarm 2 Milliarden Kilometer Kabel verlegt hat, erzeugen die keine Interferenzen untereinander. Und genau das ist der Nutzen bei einem Streamer. Wenn ich meinen Streamer optisch verkabel, es gibt da so kleine Adapter, mit denen ich das Optikkabel an den Standardrouter anbringen kann, dann habe ich den Streamer automatisch galvanisch vom Rest des Hausnetzwerkes getrennt. Das klingt jetzt erstmal nach einer Kleinigkeit, ist aber ab dem ersten Moment, weiß man, ich muss mir keine Gedanken machen über einen besseren Router, ich muss mir keine Gedanken machen über einen Switch in der Anlage, spare einen Haufen Geld und man fragt sich, warum dieser SFP-Anschluss nicht in jedem Netzwerkspieler ab einer gewissen Preisklasse heute zu finden ist. Aufgabenstellung für alle Hersteller. Und dann hat Lumin halt vor einiger Zeit erkannt, ja, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir uns auch von dem DA-Wandler-Bastelsatz lösen. Die haben ISS Saber Ducks verwendet in den letzten Generationen ihrer allermeisten Geräte und haben sich jetzt dran gesetzt und haben völlig eigenen DA-Wandler aus dem Boden gestampft. Also genau die Ausnahme, die du eben nennen wolltest, ja. Nämlich Lin und Konsorten, da ist jetzt Lumin mit eingestiegen. Die haben einen wundervoll ultrakompakten, aber mit sehr vielen Bauteilen bestückten DA-Wandlersatz entwickelt. Sieht man, das ist so ein kleines Baugrüppchen, das in beiden Geräten auch relativ gut zu erkennen ist. Und der Punkt ist einfach, dass sie diesen DA-Wandler nicht einfach nur als super DA-Wandler entwickelt haben, sondern die wissen ja mittlerweile, mit welcher Logik sie ihre symmetrisch ausgeführten analogen Ausgangsstufen aufbauen. Und der DA-Wandler wurde darauf zugeschnitten. Einfach, also das ist ein DA-Wandler, der einfach dafür da ist, alle vom Netzwerkspieler gelieferten Tonformate zu verarbeiten, auch mit Upsampling in sehr viel höheren Raten, um Störungen zu vermeiden oder aus dem Hörbereich rauszuziehen. Und das so, dass es hundertprozentig sich verzahnt mit der analogen Ausgangsstufe. Und das ist eben so ein Punkt, das ist nämlich der Streamer, wegen dem wir unseren Fidelity Award nochmal, so, da haben wir die Stopptaste gedrückt und gesagt, Moment, da fehlt noch was. Weil der X1 wurde damals auch schon mit dem Fidelity Award ausgezeichnet, weil er einfach zu den abartig besten Streamern am Markt gehörte. Mhm. Und was so dieses Einrasten von der Natürlichkeit, vom Timing, von der Geschmeidigkeit der Wiedergabe und überhaupt so von der Homogenität des ganzen Streamers angeht, ist der X2 nochmal ein echter Sprung nach vorne. Also man merkt schon, er kostet leider ein bisschen mehr, weil eben jetzt auch viel mehr Eigenleistung im Gehäuse steckt. Aber ich muss schon sagen, das ist auch wirklich ein kleiner Quantensprung, wollte ich gerade sagen. Nein, ich habe mich mal belehren lassen, sowas gibt kleine Meisterwerke, kleine Quantensprünge existieren nicht. Das ist ein gewaltiger Sprung nach vorn. Punkt.
Wir haben noch einen Streamer mit dabei. Matrix MS1C.
Ja.
Was ist denn das für eine Kiste?
Ich glaube, als Überschrift müsste man eierlegende Wollmilchsau drüber schreiben, weil es ist. Ich merke, wir haben diesmal die Ausgabe der Redundanzen, weil im Grunde genommen kann man vieles wiederholen, was ich vorhin zu den Nubats erzählt habe. Also der Wunsch von immer mehr Konsumenten und darunter auch wirklich gestandene, eingefleischte High-Ender, möglichst viele Fliegen mit einer Klappe erledigen zu können. Also ich suche die eine coole Komponente, die mich glücklich und zufrieden stimmt und wo ich aber mit möglichst wenig Adapterkabeln arbeiten muss. Und genau in diese Kerbe schlägt der Matrix. Kann man vielleicht eine lustige Geschichte zu erzählen. Es gab ja, die Menschen erinnern sich, es gab mal einen Hersteller namens Aurelic, der bei einem Hamburger Vertrieb war, namens 3H. Und dann kam letztes Jahr das überraschend schnelle und plötzliche Aus von Aurelic. Und dann haben die verzweifelt natürlich nach einem Ersatzprodukt gesucht, nach irgendetwas, womit sie diese entstandene Lücke von einer wirklich extrem potenten, aber nicht zu teuren Streaming-Welt ablösen können. Da ist jetzt 3H, hatte nicht wirklich Panik, weil die haben Lyngdorf im Vertrieb, das ist relativ digital und die haben Cord Electronics, da weiß man, gibt's diese kleinen, tollen DA-Wandler, die ganze DA-Wandler-Welt, die haben, wobei das ist auch getrennt, die kleinen Hugos und sowas, die sind bei einem anderen Vertrieb. Und dann sind sie über Matrix gestolpert auf irgendeiner Messe und dann kam das so zustande, ganz, ganz schnell mit einem Flug kurz gesprochen und dann haben die angefangen, die Sachen in Deutschland zu importieren. Am Anfang dachte man so, okay, wieder ein neuer Name, aber auch da war das so, dass der Autor innerhalb kürzester Zeit wahre Jubelarien in unsere Richtung geschickt hat, weil er gesagt hat, ist einfach unglaublich, das Zeug ist so geil entwickelt. Und das ist eben ein Punkt bei völlig neuen Marken. Also früher war das ja immer so, eine völlig neue Marke erscheint am Markt. Da sagt man ja, warten wir erst mal ab, was draus wird. Mal sehen, ob es die in 2 Jahren noch gibt. Ja. Aber heutzutage ist das eben so, dass viele Hersteller schleifen ja Altbestände mit durch ihr Portfolio. Das bedeutet, ich habe vor 15 Jahren mal einen neuen DA-Wandler entwickelt, der mich die Hölle gekostet hat. Und in irgendeiner Form findet der sich in allen Produkten wieder. Oder die Logik von diesem DA-Wandler oder sowas. Gibt's auch bei der Treiber- und Chassis-Entwicklung, dass einfach Dinge durch die Generationen geschleift werden und dadurch bestimmte Soundsignaturen und bestimmte Bediendinge, es kann positiv wie negativ sein, sich einfach in jedem Gerät wiederfinden. Und gerade so, wo wir jetzt erleben, dass sich die Streaming-Welt oder generell die HiFi-Welt so drastisch wandelt, ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich ein weißes Blatt Papier nehmen kann und kann dann anfangen, from scratch sozusagen, die perfekt in die Zeit passende Komponente zu basteln. Und da gehört halt hier dazu, dass der Matrix auf der einen Seite ein sehr, sehr guter DA-Wandler mit Streaming-Client ist, mit guten Ausgangsstufen, die sich beim Kollegen auch bewährt haben an allen möglichen Verstärkern und Aktivboxen. Und dann sind so kleine Goodies dabei, wie auch hier ein HDMI-Anschluss, yippie. Und ganz großartig auch die Idee, einfach an der Unterseite des Gerätes ist das, glaube ich, ist eine kleine Klappe und da kann ich so einen SATA-Drive reinsetzen. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, den Streamer und DA-Wandler und Vorverstärker zu einem Musikserver auszubauen mit einer SATA-Platte. Und das ist die mit Abstand schnellste Schnittstelle, die es momentan gibt. Das bedeutet, der ist auch fähig, große, große Datenmengen zu verwalten. Gibt es mittlerweile, ich habe keine Ahnung, in meinem Rechner steckt ein 8-Terabyte-Modell. Also das kann man ausbauen bis zum Exzess.
Wenn man sich den Speicher leisten kann. Ja, weil der hängt ja in der KI jetzt heutzutage.
Das ist so ein Thema, ja.
Gehen wir zurück zu was sehr Analogem. Und zwar ein spannendes Thema, was du geschrieben hast. Ein Upgrade für einen Plattenspieler, für ein Laufwerk. Wir haben in der Folge 27 mit dir Gräke gesprochen von Transrotor. Übrigens bitte nochmal nachhören. Wirklich tolles Gespräch mit Dirk. Hat uns viel Spaß gemacht und Dirk, glaube ich, auch. Kann man eben in unserem Podcast Folge 27 nochmal nachhören. Und du hast den Max Nero gehabt und hast ihn im wahrsten Sinne, ja, na, nicht wirklich aufgebohrt, aber du hast mehr draus gemacht aus der Basisversion.
Ja. Ja, ich schreibe das auch im Artikel, das ist eine relativ kompakte Geschichte, die aber sofort ans Eingemachte geht. Wir sind da tatsächlich in Warschau am Flughafen, haben wir gesessen am Gate und sind da hängen geblieben, weil die Maschine, mit der wir eigentlich nach München fliegen wollten, irgendwo, die war noch gar nicht abgehoben, als wir Boarding gehabt hätten. Und dann saßen wir da im Schneidersitz und der Dirk Räke erzählte uns, die sind total nett, die sponsern uns jedes Jahr für das Weihnachtsgewinnspiel einen genau den Max Nero. Und er erzählte mir dann, dass er so, ach, das ist toll. Die Gewinner, die melden sich dann immer bei ihm und erzählen, wie klasse ihnen der Plattenspieler gefällt. Also er landet auch wirklich bei Audiophilen. Das ist immer so bei Gewinnspielen unsere große Angst, dass sie sagen, Angst nicht, um Gottes Willen. Die Leute dürfen damit machen, was sie wollen. Aber es ist irgendwie traurig, wenn man weiß, wir verlosen so einen tollen Plattenspieler und der geht dann direkt auf eBay.
Ja, ja.
Auch sowas soll vorkommen. Und die haben mittlerweile alle abgegradet. Ach stimmt, wir erwähnen immer in jeder Transrotor-Geschichte, wie modular die Dinger sind und dass es für jedes, also im Grunde genommen kannst du ja den kleinsten Transrotor schrittweise zum größten Modell ausbauen. Also es geht nicht wirklich, aber es ginge theoretisch. Ausprobiert haben wir das noch nie und dann haben wir uns zu dem Max Nero einfach mal so ein paar sinnvolle Ergänzungen schicken lassen. Einmal den größeren Tonarm, den TAA Studio, also jetzt nicht den großen 9.1, sondern das Modell dazwischen, der schön erschwinglich ist eigentlich für seine Leistung und einen ganzen Satz von Netzteilen, Motorsteuerungen muss man es in dem Fall nennen, aber Netzteile sind es natürlich am Ende des Tages auch. Und das war interessant, das war wirklich spannend, einfach mal schrittweise diese Upgrade-Effekte, Auswirkungen und auch die Komplexität des Upgrades selbst kennenzulernen, weil das sind so Sachen, man schreibt das dann bei bestimmten Herstellern teilweise 15 Mal in unterschiedlichen Texten über Jahrzehnte hinweg und macht sich gar nicht klar, dass man das nie ausprobiert hat oder nie wirklich erfahren hat. So wie früher in jedem AV-Receiver-Test stand, ja, und dann ist die RS-232-Schnittstelle für Updates an Bord. Aber ich habe nie davon gehört, dass wirklich ein Receiver-Hersteller mal ein Update für seinen Receiver gebracht hätte. Also bevor Streaming ein Ding wurde, war das absolut nicht üblich. Da hat man lieber ein neues Modell gemacht. Und dann war das völliger Schwachsinn, diesen Satz in den Text zu machen. Und man hat es trotzdem jedes Mal geschrieben und so Geschichten.
Ja.
Und dann haben wir das eben mal ausprobiert. Und ich war sehr angefixt, wie fokussiert sich die Klangunterschiede der Motorsteuerung und des Tonarms auf unterschiedliche Parameter des Plattenspielers. Musikalität, Abbildungstiefe und so weiter. Oder auch Ruhe vor allem beim Netzteil. Und das fand ich ich muss zugeben, wir haben uns dann auch intensiv ausgetauscht, weil ich mir einfach nicht erklären kann, wie eine externe Motorsteuerung mit einem etwas größeren Netzteil drin, warum macht die so einen Unterschied bei einem Plattenspieler? Gerade bei einem Masselaufwerk geht man doch davon aus, dass sich kleine Ungereimtheiten im Netzteil oder in der Motorsteuerung rausrunden müssen, wenn man das jetzt mal so übers Knie bricht. Und da musste ich überrascht feststellen, dass auch Transrota-Dirk Gräke nicht so hundertprozentig weiß, aber es gibt viele Theorien und die erfährt man im Artikel, um das abzukürzen.
Ich hatte eine Plattenwaschmaschine und zwar neben meiner, die bei mir steht, ist das jetzt eben eine kompaktere Plattenwaschmaschine und das ist das große Plus an der Stelle, die schnellste Plattenwaschmaschine, die ich kenne, muss ich einfach sagen, denn es geht um die Smart Double Matrix von Clear Audio und die ist zum einen relativ kompakt vom Gehäuse, zum anderen macht sie halt Ober- und Unterseite gleichzeitig und das macht sie dann ziemlich schnell. Das Konzept ist interessant, möchte ich jetzt erstmal sagen, weil du machst alles manuell. Also alles ist unabhängig voneinander, sowohl, dass du die Laufrichtung des Drehtellers, des Reinigungstellers änderst, machst du manuell. Die Absaugvorrichtung ist eine Flächenabsaugung über solche Samtlippen, wie man sie auch von anderen Modellen auch schon kennt von Clear Audio. Die startest du auch manuell. Und das ist wieder nicht gekoppelt quasi mit dem Motor oder sowas. Also man muss auf den vier Tasten, die da drauf sind, die sich sehr schön anfassen, weil es einfach so Maschinentasten sind, kann man fast so ein kleines Tastenballett tanzen, bis die Platte dann fertig ist. Und das geht eben unglaublich schnell, weil der Auftrag geht schnell, das Absaugen geht schnell. Wo ich noch ein bisschen Luft nach oben gesehen habe, war eben, dass ja die Physik sagt halt mir auch, bisschen schwieriger, die Feuchtigkeit auf die Unterseite zu bekommen als auf die Oberseite. Und das ist nicht immer ganz gleich. Und da muss man ein bisschen tüfteln, ein bisschen tricksen, bis man das hinbekommt. Ansonsten, die ist so groß wie ein DIN A4-Blatt von der Stellfläche, braucht nicht viel. Dadurch, dass sie so klein ist, hört man, finde ich, den Saugmotor schon. Also da ist jetzt wenig Dämmung im Gehäuse, die das ein bisschen leiser machen würde, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Mitbewerber. Aber wenn du auf Schnelligkeit bist und du hast eine große Plattensammlung oder vielleicht sogar einen Laden, wo eben gebrauchte Platten verkauft werden, dann ist die Schnelligkeit genau das Ding und da kommt, glaube ich, keiner momentan ran so schnell. Also eine gute Minute, würde ich sagen, brauchst du für eine Platte auf beiden Seiten.
Okay, mir hat der Formfaktor gefallen. Ich habe die seinerzeit, ich weiß nicht, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, ein Prototyp stand letztes Jahr in in Darmstadt auf der Messe. War ich sofort verliebt, weil ich finde, die Plattenmaschinen sind toll verarbeitet und funktionieren hervorragend von Clear Audio, aber der Formfaktor, also gerade diese großen Modelle, die man ja doch nur, wenn man mal ehrlich ist, doch nur sporadisch verwendet. Oder reinigst du die Platten vorm Auflegen?
Ja, mache ich tatsächlich.
Okay. Ja, dann.
Also, ja, ich bin so ein. Aber das ist dann, wenn ich wirklich so in die Hörsituation komme, für mich persönlich, ist es eine Art Ritual.
Ah ja.
Um runterzukommen vom Arbeitstag. Meine Plattenwaschmaschine braucht ein bisschen länger, weil sie Einpunktabsaugung macht. Und dann stehe ich da halt mal pro Plattenseite so 3 Minütchen. Und bis dahin ist der Verstärker warm geworden. Ich habe mir vielleicht ein schönes Getränk dazu schon mal kredenzt. Und sag mal, es hilft. Es ist so ein kontemplativer Prozess. Klar geht's schneller, aber ich finde, dass also bei 70% meiner Hörsitzung jetzt über den Daumen gesagt, mache ich das, dass ich vorher tatsächlich die Platte wasche, auch bei Neuplatten.
Ich mache das tatsächlich, ja, Neuplatten ist ein Thema, aber ich mache das besonders dann. Also es ist so ein Running Gag bei mir, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich die Platte das letzte Mal gewaschen habe, dann weiß ich, jetzt wird sie gewaschen.
Oder so. Obwohl wir natürlich die besten Innenhöhlen der Welt benutzen, aber.
Ja, klar. Ja. Und dann also, natürlich, wenn ich sehe, das passiert schon mal, weil denn Max Nero zum Beispiel ist ja einen schwarzen Plattenteller. Und tatsächlich, ja, dann gibt's von Transrota noch so einen großen Puck. Und tatsächlich passiert das manchmal, dass man eine Platte da einfach vergisst. Weil man sieht's überall, die Schallplatten selbst setzen sich vom Plattenspieler kaum ab. Und dann passiert das schon mal, dass die Platte da irgendwie eine Woche drauf liegt. Wenn ich jetzt in der Produktionsphase oder sowas, hat man ja manchmal einfach keine Zeit oder man ist unterwegs die ganze Zeit und kommt wieder nach Hause und denkt, oh, ei, da liegt ja noch was.
Genau.
Und dann ist die natürlich
könnte man sie nochmal drauflegen.
Dann ist sie natürlich fertig.
Das stimmt. Apropos drauflegen, das ist jetzt auch wieder so ein hingezauberter Übergang. Wir haben auch noch ein Rack im Programm. Habe ich vorhin schon dran gedacht, als wir die schweren Griffins beschrieben haben. Sky Analog Simplexity R25. Also du brauchst ja tatsächlich doch eine stabile Ablagefläche. Jetzt für die Audio Smart Double Matrix brauchst du nicht so viel Platz, aber für viele Geräte, die wir heute besprochen haben, schon.
Ja.
Und das ist jetzt aber eigentlich aus dem Leichtbau kommend, dieses Rack, also ein bisschen anderer Ansatz.
Ein bisschen anderer Ansatz, ja. Deshalb, ich glaube sogar, es würde sie tragen, aber wenn ich die Griffon-Kombi da reinstellen würde, hätte ich kein gutes Gefühl. Das gibt es manchmal. Das ist ein Rack auf dem Papier, man sieht, alles kein Problem. Man stellt eine Endstufe drauf und denkt die ganze Zeit an nichts anderes als an die Endstufe und das Rack. Und das ist einfach, es kann nicht passen. Und es gibt ja bei Racks, gibt es ja grundsätzlich zwei Konzepte, nämlich auf der einen Seite Racks, die schwer sind und den Schwingungen, dem Brummen und all den Problemen, die Geräte mitbringen, in Resonanzen und so weiter und so fort, mit Masse entgegentreten, eben wie das Masselaufwerk auch. Die Schwingungen gehen da rein und laufen sich sofort tot. Und dann gibt's eben das exakte Gegenteil, nämlich die Leichtbauweise. Da fallen mir Hersteller ein wie Lovan und sowas, die so ganz federleichte Racks bauen, wo dann Resonanzen, Schwingungen, Brummen etc. die Möglichkeit haben, super einfach durch die Konstruktion in die abführenden Spikes zu laufen. Und da muss man sagen, ist das Simplexity liegt zu 85% auf der Leichtbauseite. Mhm. Es ist vor allem von der Konstruktion, es ist unglaublich toll gelöst, weil es ist ein Einteil-Rack. Das heißt, wir haben hier keine separaten Böden, die nochmal in irgendeiner Form mit Spikes oder sowas oder Kügelchen gibt's ja auch manchmal auf andere Böden aufgelegt werden, weil da hat man oft das Problem, man kriegt das zwar eingestellt, aber so richtig hundertprozentig will es nie funktionieren, es sei denn, man nimmt drei Füßchen und dann wird's wieder kompliziert, weil drei Füße stehen dann wieder nicht gut. Und da haben die sich ein Konzept einfallen lassen, das sind im Grunde genommen vier Tragprofile, also im Grunde genommen Rohre, die ich immer weiter also ich könnte zwei Böden, ein Boden, sechs Böden und so weiter machen. Und in diese da sind so kleine Ausleger dran, so kleine Angeln, und da werden die Holzplatten, die sind gegenphasig verklebt, so dass sich das Holz auch bei der Temperatur der Geräte und so nicht verziehen sollte, sag ich mal vorsichtig. Ist natürlich über die Jahre gesehen immer so ein Thema. Und damit das alles genau richtig ineinander greift und die Schwingungen möglichst effizient abgeführt werden können, sind die Anschlüsse, da gibt's extra so einen, wie nennt sich das, ein Newtonmeter? Wie heißt denn diese Ratsche, die dann irgendwann Drehmomentschlüssel? Drehmomentschlüssel ist extra im Lieferumfang, damit ich jede Schraube an den Bodenverankerungen genau richtig andrehen kann. Das ist eine super Lösung. Auch da fragt man sich, warum das nicht häufiger bei Racks zum Einsatz kommt, dass so ein Drehmomentschlüssel. Ja, es würde ja schon genügen, wenn er in der Anleitung empfohlen würde, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann bräuchte man natürlich irgendwie so ein paar Newton-Einstellungen, wie man den Drehmomentschlüssel einzustellen hat, das hier vorgestellt.
Wenn der geübte HiFi ist, hat natürlich den Drehmoment im Handgelenk, ne?
Richtig.
Das ist schon klar.
Logisch. So fest wie möglich.
Übrigens, da fällt mir ein, ab und zu mal tatsächlich und als Tipp, und es bringt immer was, mal gucken, wie es denn mit den Chassis im Lautsprecher aussieht. Und wenn da sichtbare Schrauben sind, gerne mal nachziehen. Also eine Vierteldrehung ist immer drin, sage ich jetzt mal. Also das als kleiner Tuning-Tipp oder eben die Lautsprecher mal wieder auf den Stand bringen. Sehr günstig. Da sollte man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen, aber da ist immer ein bisschen Luft. Also da kann man noch mal was machen, wo wir gerade dabei sind.
Das ist ein ganz allgemeiner Tipp. Also das gilt wirklich für jede Lautsprecherschraube, die man sehen kann. Auch die Bässe liegen im Lautsprecher ja meistens relativ weit unten. Und so haben die sogar eine Wirkung auf die Spikes. Oft hat man bei Spikes ja diese Kontermuttern oder so eine Drehscheibe noch, um sie zu fixieren. Schraubt man dann oben wenn man es gemacht hat, am Lautsprechergehäuse, dreht man das Ganze nochmal an. Aber auch diese Halterungsmuffen, die lösen sich über die Zeit gar nicht sichtbar, aber die drehen sich so ein bisschen los und in dem Moment beginnt das Bike sich zu verstellen und der Lautsprecher steht vielleicht nicht mehr ganz richtig. Also all das einmal im Jahr, so ein ritueller Tag, an dem man alle Schrauben nachzieht, kann wirklich Wunder wirken.
Wir haben auch sowieso ein bisschen Service, ein bisschen Praxis im Heft immer drin, aber da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Also es geht dieses Mal zum Beispiel um Dezibel und was bedeutet das eigentlich? Ja. Und weil das ja eine logarithmische Skala ist, ist das nicht so, das Doppelte ist gleich auch doppelt so laut, sondern da gibt es eben andere mathematische Grundlagen dafür. Das ist, ja, also für Nicht-Physiker schön verständlich geschrieben, finde ich. Und wir haben ja immer mal so Hintergrundberichte. Dann haben wir auch eine Reportage, das hattest du vorhin mal ganz kurz im Nebensatz angedeutet. Da warst du bei MSB. Und da geht's dann auch mit DAX in Einfamilienhauspreisliga. Kann man da auch Musik hören? Also funktioniert.
Ja. Das funktioniert.
War okay?
Das war sehr okay. Also das war eine fantastische Anlage. Es war dann natürlich alles aufgefahren. Also es war von MSB auch die große Stereo-Endstufe zugegen und Machi, die größten Machikos, die es gibt. Und das in einem unglaublich tollen Hörraum da bei einem HiFi-Händler in Eindhoven. Audio Experience heißt er genau. Und das war die Demonstration war der Oberhammer. Das hat einem so ab dem ersten Moment die Schuhe ausgezogen. Und der Preis ist eine Sache, da kann man drüber diskutieren. Das Coole war, dass Vertreter vom Hersteller zugegen waren, die uns erklären konnten, was sie da alles für einen Aufwand, also was für einen unvorstellbaren Aufwand die betreiben, um ihre Entwicklungen voranzubringen. Und die unfassbare Verarbeitung von dem Zeug. Es gibt zum Beispiel aufgrund der sehr, also das weiß man ja mittlerweile, ist das Allgemeinwissen, Kalifornien hat eine Umweltgesetzgebung, die nichts mit den sonstigen USA zu tun hat, sondern die sind da extrem restriktiv. Und die haben uns erzählt, es verschwinden einfach die Galvanik-Verarbeitung, weil ja Galvanik, also die Eloxierung von Gehäusen, passiert ja mit ziemlich heftigen Säuren. Und neue Anlagen aufzubauen, lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht mehr. Deshalb gibt's da wirklich Ackermatch und Prügeleien mit anderen Marken darum, die Gehäuse noch irgendwie eloxiert zu bekommen, weil man jetzt die großen, schweren MSB-Gehäuse erst in ein Schiff laden würde die nach China rüberkarren, um die da verarbeiten zu lassen. Und dann würde man die Gehäuse wieder zurückholen, dann könnten die gleich aufhören. Ja. Und lauter solche Kleinigkeiten und auch an anderen Ecken denken die weiter. Es gibt zum Beispiel Software-Updates, ist ja immer so ein Thema. Wie mache ich das? Ein Audio-File. Gibt's einfach auf der Homepage, lädt man sich ein Audio-File runter. Das ist eine WAV-Datei. Am Anfang des Musiktracks ist eine Reihe von ganz spezifischen Bits gesetzt. Wenn der DA-Wandler diese Bits liest, weiß der, Software-Update, und dann wird einfach das, was darauf kommt, als Software verarbeitet und in das App-ROM reingelegt. Und das dauert ziemlich genau 4 Sekunden, dann ist die File gespielt, dann startet er einmal neu. Das geht auch relativ schnell, weil das richtig zackige Geräte sind. Und dann ist The Sentinel auf dem aktuellsten Stand. Und das ist so eine Sache, wenn man merkt, es läuft irgendwas nicht rund, man hat noch das alte Audio-File, wird das kurz abgespielt. Habe ich da gesehen, die hatten in ihrem Rune-Server, war einfach unter MSB, gab's einen Ordner, da waren die ganzen Softwarestände der letzten 1-2 Jahre abgelegt. Wenn man merkt, es ist ein Bug in der Software, dann wird einfach der Stand von vor 4 Monaten nochmal aufgespielt und das war's. Also so das ganze Handling und der Umgang mit diesen DA-Wandlern ist großartig gewesen. Das hat richtig, ja, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Lustigerweise, das will ich gerade erwähnen, habe ich in der Geschichte, ist ein Foto von dem Thermometer meines Autos, das 38 Grad anzeigt. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das müsste man da mal reinbringen, weil ich dachte, es wäre was Besonderes.
Ja, an einem Tag, wo wir aufzeichnen, wo die Außentemperaturen auch in diese Richtung gehen. Hervorragend.
Ja.
Wir haben noch ein bisschen mehr. Wir haben in Salt Lake City ein Klangcafé besucht. Wir waren auch bei Accuphase, bei Lifelike München, haben ein Interview mit Nils Landgren, ganz interessanter Mann, der Mann mit der Posaune, und haben natürlich auch wieder Musik im Magazin drin. Ich greif mal ein bisschen was raus, was ich für hörenswert halte. Zwei Platten, die es schon gibt. Eine, die jetzt im September erst kommt, aber die ich auch schon vielleicht anbringen möchte. Zum einen Death Cab for Cutie, eine Band, die nicht ganz unbekannt ist aus den USA. Meet Me on the Equinox war mal so rund um diese Filmsaga Twilight im Soundtrack drin und damit haben die eigentlich ihren Durchbruch gehabt. Dann hatten sie das Album Kintsugi, was richtig toll war und richtig klasse. Danach auch das letzte Studioalbum fand ich so echt mittelmäßig. Jetzt ist I Built You Tower da und die haben so ein bisschen wieder produziert wie früher. Also haben sich zusammengesetzt, haben gemeinsam musiziert und es ist etwas erdiger, ein bisschen direkter, ein bisschen rockiger wieder. Also nicht zu sehr im Schönklang versunken wie manche Tracks davor. Natürlich gibt's da auch wieder so perlende Gitarrenarpeggien und sowas. Funktioniert, aber I Built You Tower, das ist eine richtig gute neue Death Cab for Cutie, kann ich allen ans Herz legen. Was mich total geflasht hat, was tatsächlich nicht im aktuellen Heft drin ist, ist eine US-Band, die heißt Shearwater. Die hat jetzt im Sommer 2026 das Album The New World rausgebracht. Das ist phänomenal. Das ist einfach, das kommt alles zusammen. Also wer jemals 70er Jahre Prog-Rock geliebt hat, aber auch die späten Alben von Talk Talk, der muss Shearwater hören. Gibt überhaupt gar keine Alternative. Mörder produziert, klanglich absolute Oberhammer. Schlägt mein Puls gerade, man merkt's. Shearwater, The New World. Tipp, reinhören, Stimme schon ein bisschen nah an Mark Hollis manchmal, aber es kann ja auch schön sein. Und eine Platte, die Ende September erst erscheint, die wir aber jetzt schon im Heft mit drin haben, die ich schon hören durfte, ist die neue Girls in Hawaii. Die heißt Eldorado. Und ich habe so Ende der 2010er Jahre sehr viel Girls in Hawaii gehört. Guinea Pig war so ein Track oder Walk mit so klassischen gemuteten Walking Bassen, die man da so drin hat. Und das neue Album ist fast so wie eine Art Comeback, weil die haben schon länger nichts mehr gemacht. Ist toller Indie-Pop. Es hat aber eben auch so catchy Melodien, die man gerne hört. Und die Produktion ist völlig in Ordnung. Also es, ne, wie auch bei deinem Musik, bei deiner Musikrichtung hat man nicht immer audiophile Produktionen. Die ist gut. Die ist völlig in Ordnung, würde ich jetzt nicht als Testplatte nehmen, aber musikalisch macht sie einfach Spaß. Eldorado heißt das Ding, Girls in Hawaii, die Band, und kommt raus am 25. September 26. Soweit meine Tipps. Und wie gesagt, Shearwater musste ich irgendwie da reinbringen, weil das ist so ein Kracher-Album, unglaublich.
Ja, ich kann gar nicht viel beisteuern. Ich warte noch. Tatsächlich kommen ein paar spannende Alben jetzt im Herbst raus, die alle noch nicht startklar sind. Also was ich wirklich entgegenfiebere, weil da gibt's schon drei vorab veröffentlichte Tracks. Ist ja heutzutage so, dass immer bevor das Album spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern es geht um die einzelnen Songs, die sich wunderbar auf den üblichen Plattformen präsentieren lassen. Und die kommt, glaube ich, Anfang September kommt ein neues Chelsea Wolfe Album. Mhm. Da gibt's schon Cold heißt das eine und dann Death is Not the End. Sind schon mindestens zwei Titel, nein, es sind drei, es gibt noch einen dritten, die sind schon vorab veröffentlicht und die klingen unfassbar toll. Also es ist ja auch so, eine Musikerin, ich meine, die Titel der Songs geben schon die Richtung vor. Das ist so die Abteilung, wo man eher schwarze Klamotten trägt. Und sie gehört zu den wenigen, also es gibt in den USA so eine Neo-Folk-Bewegung, das sind Musiker oder komischerweise vorrangig Musikerinnen, die irgendwie Folk-Musik machen, aber auch kein Problem haben, ein Fasspedal einzubauen mit übelst verzerrten Gitarrenpassagen und dann auch mal eine Kooperation mit irgendwelchen Death-Metal-Bands aus Schweden zu machen. Und da finde ich Chelsea Wolfe wirklich eine der spannendsten Künstlerinnen der letzten Jahre. Und das neue Album klingt überraschend extrem gut, muss ich sagen. Also, Entschuldigung, nicht das Album, sondern diese drei Tracks.
Ja.
Das wäre dann für Anfang September. Ja, und zum Rest kommen wir dann beim nächsten Mal.
Machen wir. Ansonsten, die Stones haben auch ein Album, das übrigens gar nicht schlecht ist. Also muss man sagen.
Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass es fast erschreckend gut sein soll.
Ja, es ist ein bisschen rumpelig, aber also rumpelig im Sinne von sehr erdig, geradlinig, rockig nach vorne raus. Und die Jungs sind nach wie vor völlig, also das Alter hört man nach wie vor nicht. Das hörte man ja nie bei denen.
Ja.
Und auch auf dieser nicht. Und ich finde, die Produktion ist nicht so ein Altwerk. Ja, so ein Spätwerk, genau. Also wo man jetzt irgendwie so nochmal Vermächtnis und nochmal. Nö, die hat irgendwie müssen die echt extrem Bock gehabt haben, da mal richtig laut durch den Proberaum zu prügeln.
Lass mal ein bisschen rocken.
Lass mal ein bisschen rocken. Und das finde ich, das ist so erfrischend. Und bei den Stones, es ist nicht aufgesetzt, die sind's einfach. Und ja, Respekt. Also gute Platte. Das ist jetzt, ne, weil es auch dann in einem Stil ist, reicht auch schon mal vielleicht eine Plattenseite, sie am Stück zu hören, aber gute Platte, Respekt, einfach, finde ich gut.
Ja.
Und Platten haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich bin jetzt übrigens mal interviewt worden vom Westdeutschen Rundfunk. Da wird es eine Spezialsendung geben zum Thema Schallplatte. Und da durfte ich ein bisschen was dazu erzählen, wie denn so eine Schallplatte funktioniert und wie ich selber höre. Deswegen konnte ich vorhin auf deine Frage mit der Plattenwaschmaschine so schön antworten, weil die Frage wurde mir auch gestellt. Was machst denn du? Wie hörst du Platte? Legst du dann deine Platte immer auf die Plattenwaschmaschine? Jo, mache ich. Und das habe ich dann erzählt. Mal gucken, ob der Ton mit reinkommt nachher.
Da habe ich die Messlatte einfach zu tief angesetzt.
Ja, irgendwo im September im Programm des WDR wird es da was geben. Und
was heißt im Programm des WDR? Auf welchem Sender ist das?
Das ist WDR 5, das ist Zeitzeichen. Und das gibt's auch als Podcast. Und vielleicht, wenn wir es da haben, und dann werden wir es vielleicht auf unserer Fidelity-Seite einmal verlinken. Und wenn natürlich der WDR uns auch noch verlinkt, dann haben wir Win-Win. Also mal gucken. Aber das ist jetzt nur der fromme Wunsch.
man muss ja auch mal träumen.
Man muss auch mal träumen können. Wir haben jetzt 90 Minuten über Musik, über Geräte, über Dinge gesprochen, ohne nochmal so ein Top-Thema in Anführungszeichen zu haben, was wir manchmal oder höchst häufig drin haben. Aber ich glaube, wir haben das heute mal untergebracht in den Anekdoten zu den Geräten.
Ja, und ist auch Sommerloch.
Ist nicht wirklich, das ist, glaube ich, unser längster Podcast bisher. Und ich hoffe, alle, die bis hierhin durchgehalten haben, haben es genossen. Schauen auch mal bei uns ins Heft rein. Das freut uns dann sehr. Auf unserer Webseite vorbeischauen. Und wie gesagt, auch mal ein paar alte Folgen hören. Die sind ja durchaus zeitlos, was wir da besprochen haben. Gerade wenn wir Gäste haben, so wie Dirk Räke in der 27. Also da gerne nochmal reinhören. Für heute bieten wir an, geht an eure Plattenwaschmaschine und hört danach noch ein bisschen schöne Musik. Mein Name ist Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barmbek. Wir sagen beide ciao, ciao.
Ich gehe jetzt Eis essen.
Tschö.
Tschüss.